waren da versammelte Quantenphysiker, die mega schlau waren. Aber dann habe ich gesagt, sag mal, wer ist eigentlich euer Kunde? Diese Frage hat alle total überrascht. Und natürlich, das Kapital folgt da, wo die Umsätze zu erwarten sind. Und es braucht ein bisschen auch kaufmännische Logik.
Ich kann das nicht aus dem Lehrbuch lernen. Ich kann nicht lernen, so mache ich ein Startup und dann mache ich so ein Startup. Das heißt, im Unternehmertum muss ich Vorbilder haben, muss sehen, Mensch, wenn die Frau oder der Kerl das schafft, dann schaffe ich das vielleicht auch. Und diesen Spirit zu generieren, ist super wichtig.
An ecosystem of innovation is a formula of...
Ein Innovationsökosystem funktioniert wie eine Multiplikationsrechnung. Man kann alle Zutaten haben, exzellente Wissenschaftler, Kliniken, Universitäten, Fraunhofer-Institute. Aber wenn die Unternehmer oder das Venture Capital fehlen, dann ist das Ergebnis am Ende null.
Then you have zero.
Innovationsökosysteme sind ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg und hervorragende Innovation. Das Silicon Valley in Kalifornien lebt es uns seit Jahrzehnten vor. Auch in Deutschland gibt es selbstverständlich solche Ökosysteme, wie rund um die TU München zum Beispiel. Außerdem fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie neuerdings 10 sogenannte Startup Factories für mehr Hightech-Ausgründungen made in Germany. Doch wie entsteht ein wirklich exzellentes Gründungs- und Innovationsökosystem? Kann man es tatsächlich bauen? Darum geht es in dieser Folge. Wir sprechen darüber mit internationalen Insidern und erfahren, was in der Gründerszene in den USA und in Israel gut funktioniert. Wir hören, was deutsche Unipreneure hierzulande gestalten. Dabei tauchen wir auch in die Welt des Wagniskapitals ein. Und last but not least lernen wir eine Art Werkzeugkasten kennen, mit dessen Hilfe Akteure regionale Innovationsökosysteme skalieren können. Und damit herzlich willkommen beim Podcast des Stifterverbandes Think and Do. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich darf euch durch diese Folge begleiten. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Please listen carefully.
Zunächst wollen wir die aktuelle Situation betrachten. Wo steht Deutschland aktuell mit Blick auf Innovationen? Hören wir hierzu Thomas Jatzombek. Er ist seit Mai 2025 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung.
Bei dem Thema Disruption und Start-up, da ist immer noch unser Blindspot. Also da sehen wir ein absolutes Defizit verglichen zu USA und China.
Das sagte Thomas Jatzombek auf dem Podium des Gipfels für Forschung und Innovation 2025. Dieser Gipfel fand mit Unterstützung des Stifterverbandes am 7. November in Berlin statt, im Rahmen des Falling Walls Science Summits. Thomas Jatzombek gab dort auf der Bühne folgende Einschätzung.
Wenn ich jetzt tatsächlich in die Disruption gehen will, dann ist das Startup wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Denn ich sehe das bei uns in der Bundesregierung, ich sehe das in großen Unternehmen, da ist super viel Politik. Und wenn einer kommt, lass uns mal unser bisheriges Produkt in Frage stellen, mal was ganz anderes machen, dann kommen sehr schnell sehr viele kluge Leute mit langen Listen von Gründen, warum man es nicht tun sollte. Keiner will sich am Ende halt auch irgendwie selber aus dem Markt buxieren. Und wir sehen es ja auch bei den US-Playern. Ich meine Instagram, WhatsApp, YouTube, das ist alles zugekauft. Selbst Google und Meta sind nicht in der Lage, die Innovation im eigenen Unternehmen so zu treiben.
Thomas Jatzombek verwies auf exzellente Forschung. Die muss selbstverständlich vorhanden sein.
Natürlich kann kein Startup einen Roboter bauen, ohne die ganzen Technologien, die auch in Fraunhofer und Helmholtz und anderen Zungen halt gebaut worden sind. Das muss sich ergänzen.
Hier sprach der Staatssekretär auf dem Podium eine Schwachstelle an. Deutschland verfügt zwar über alle Voraussetzungen für eine innovationsstarke Gesellschaft. Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, müssen aber die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zu Schlüsseltechnologien in die Anwendung kommen. Und dieser Transfer klappt in Deutschland bekanntermaßen noch nicht optimal. Michael Kaschke gibt uns hierzu seine Einschätzung. Er ist der Präsident des Stifterverbandes.
Wir haben immer noch ein hervorragendes Forschungssystem in Deutschland, sehr ausdifferenziert, viele hervorragende, weltweit auch führende Institute, generell eine gute Hochschullandschaft. Aber ich glaube, wir müssen uns schon ganz ernsthaft die Frage stellen, kommt aus diesem, in der Substanz sehr guten System genügend heraus? Bringen wir die Leistungen, die Deutschland als Nation braucht, Europa als Region, um weltweit im Wettbewerb bestehen zu können? Und diese Frage, glaube ich, der müssen wir etwas intensiver nachgehen. Ich glaube, es kommt jetzt wirklich darauf an in Deutschland, dass wir aus der guten Substanz, die wir in Forschung, Wissenschaft haben und auch Hochschullehrer, dass wir dort mehr Potenzial erheben, wirklich heben.
Gründungsökosysteme können den Transfer enorm stärken. Doch kann man solche Systeme tatsächlich bauen? Wir fragen Matthias Hilpert. Er ist Investor, Entrepreneur und Mitgründer der Initiative Unipreneurs.
Gründungssysteme kann man bauen. Es wurde auch schon ein paar Mal gemacht. Aber es muss natürlicherweise auch geplant sein, in dem Maße, dass man wirklich die verschiedenen Players zusammenbringt. Gründer, Professoren, Investoren, Corporates, Companies in dem Bereich. Insofern das Zusammenbauen, das Zusammenspiel der einzelnen Akteure ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Individuen, die auf den verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Aber das kann man bauen und werden wir auch bauen.
Exzellente Gründungsökosysteme entstehen aus Sicht des Stifterverbandes dort, wo Hochschulen, Startups, Investoren und Unternehmen eng zusammenwirken. Und die Initiative Unipreneurs zeigt bereits, welche entscheidende Rolle engagierte Professorinnen und Professoren dabei spielen. Der Stifterverband ist Partner von Unipreneurs. Diese Initiative zeichnet speziell Hochschulprofessorinnen und Professoren aus, die neben Forschung und Lehre einen Schwerpunkt auf Unternehmertum und Transfer legen. Tessa Flatten hat diese begehrte Auszeichnung bekommen. Sie leitet an der TU Dortmund das Institut für Technologie, Innovation und Entrepreneurship und sie hat schon viele Menschen dazu inspiriert, selbst ein Startup zu gründen. Dabei gibt die Professorin auch Erfahrungen aus dem Ausland weiter.
Ich finde die internationale Perspektive unglaublich wichtig, weil ich es schön finde, wie das Mindset in anderen Ländern ist. Und ich glaube, da kann man sich ganz viel abschauen und man kann auch noch mal anfangen, wirklich aktiver zu werden in Deutschland und sich mehr zu trauen.
Während des zweiten Jahrestreffens der Initiative Unipreneurs im September 2025 in Dortmund gaben Insider Einblicke in internationale Innovationsökosysteme. So auch Benjamin Soffer. Er ist Venture-Builder und Gründer aus Tel Aviv. Venture-Builder geben nicht nur Wagniskapital, sie unterstützen Startups darüber hinaus mit Know-how, Kontakten in die Branche und helfen zum Beispiel bei der Strategieentwicklung. Benjamin Soffer beschreibt, was die israelische Gründerszene ausmacht.
Israel in general is like a fleet of speedboats.
Israel lässt sich in dieser Hinsicht am besten mit einer Flotte von wendigen Schnellbooten vergleichen. Wir Israelis agieren extrem dynamisch. Sobald wir eine neue Chance wittern, ganz egal ob im Bereich Mobilität oder in der Klimatechnologie, dann ergreifen wir sie sofort. Europa hingegen gleicht eher einer Flotte von massiven Flugzeugträgern. Man muss einfach extrem agil sein und sich dorthin bewegen, wo die Innovationen entstehen. Regierungen auf der ganzen Welt entscheiden oft viel zu langsam, auch in Israel. Wenn man aber die Entrepreneure stärkt, dann werden sie sich von selbst dorthin bewegen, wo das größte Potenzial liegt.
Tessa Flatten hat sich intensiv mit dem israelischen Innovationsökosystem rund um die Tel Aviv University beschäftigt und nimmt folgende Learnings mit.
In Israel finde ich sehr beeindruckend, wie sehr die einfach schnell lernen. Also die machen schnell Fehler und lernen aus diesen Fehlern sehr schnell. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, sind einfach unfassbar resilient. Es ist also sehr viel Mindset, was das israelische Ökosystem auszeichnet. Und dann hat aber auch die israelische Regierung noch ein sehr gutes Venture Capital Programm aufgesetzt, was dann zusammen mit diesem Mindset natürlich ein unfassbares Momentum entfaltet hat.
Zu diesem Venture-Capital-Programm erzählt uns Benjamin Soffer Folgendes.
Israel has been in this game for the past 30 years.
Israel ist in diesem Geschäft bereits seit 30 Jahren aktiv. Damals startete die Regierung ein Programm namens Yozma. Das Ziel war, man wollte eine lebendige VC-Gemeinschaft aufbauen. Damals gab es dort absolut gar nichts. Während dieser Prozess in den USA schon vor 50 Jahren begann, mussten wir bei Null anfangen. Es ging darum, Menschen und Kapital zusammenzubringen, um in hochriskante Unternehmen zu investieren, die noch keinerlei Einnahmen erzielen. Und solche Firmen werden auch in absehbarer Zukunft kein Geld verdienen. Die Regierung sagte, für jeden Dollar, den ihr privat investiert, legen wir einen Dollar obendrauf. Damit wurden vor 30 Jahren die ersten 5 VC-Gesellschaften gegründet.
Companies were established with this funding.
Das Förderprogramm der israelischen Regierung unterstützte die Gründerszene und wirkte wie ein Katalysator. Dieser Punkt sei wichtig, wenn man ein Innovationsökosystem aufbauen möchte. So jedenfalls beschreibt es Benjamin Soffer.
Der Ansatz der israelischen Regierung war immer von unten nach oben. In Russland hat man das vor etwa 15 Jahren mit dem Programm Rasnano genau umgekehrt versucht, also top-down. Der Staat sagte, wir glauben an Nanotechnologie und pumpen jetzt unendliche Summen in diesen Sektor. Aber es hat nicht funktioniert, weil Innovation in einem freien Markt entstehen muss. Man muss den Unternehmern die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, wohin die Reise geht.
Benjamin Soffer sieht Europa und Deutschland im Zugzwang. Sie sollten mehr Kraft in Innovations- und Gründungsökosysteme investieren. Außerdem falle den Universitäten eine wichtige Rolle zu, die sie nicht ignorieren dürften.
Now we are all in a game of catch-up and we are competing.
Wir befinden uns heute in einer Aufholjagd und stehen in direktem Wettbewerb mit den Chinesen, die extrem effizient und hungrig auf Erfolg sind. China ist in der Lage, gewaltige Ressourcen, Macht und Kapital in diese Bemühungen zu investieren. Und genau das tun sie auch. Damit Europa und speziell Deutschland in diesem Umfeld bestehen können, müssen wir einen viel stärkeren Fokus auf Innovation legen. Wir müssen Programme direkt an den Universitäten schaffen, denn die Hochschulen müssen sich dringend neu erfinden. Es ist lächerlich, unsere Universitäten lehren seit 1000 Jahren auf exakt dieselbe Weise. Da gibt es einen Dozenten, der vor einer Gruppe von Studenten spricht. Das reicht heute nicht mehr aus. Eine Universität muss ein Ort sein, an dem aktiv Innovationen entstehen. Hochschulen, die es nicht schaffen, ihren Studenten dabei zu helfen, ihre eigenen Jobs und Unternehmen zu kreieren, werden schlicht an Relevanz verlieren. Universitäten spielen eine entscheidende Rolle. Sie müssen Innovationsprogramme fest verankern, Inkubatoren aufbauen und sogar eigene Venture-Capital-Fonds gründen, um direkt in die Gründungsideen ihrer eigenen Studierenden zu investieren.
Das sieht die Professorin Tessa Flatten aus Dortmund ähnlich.
Die Rolle von Universitäten in den Ökosystemen ist auch eine ganz zentrale, weil die Universitäten tatsächlich auch als Epizentrum für Entrepreneurship agieren können. Wir sind die Institutionen, die ganz viel Grundlagenforschung hervorbringen. Und das muss dann natürlich übersetzt werden in ökonomischen Impact, also in Unternehmen, die dann tatsächlich für die Gesellschaft Arbeitsplätze, aber auch Wirtschaftswachstum generieren.
Wir möchten noch hören, wie Benjamin Soffer die Startup-Szene in Europa und Deutschland einschätzt und welche Tipps er uns mit auf den Weg geben kann.
One of the most important things is the culture.
Wenn Sie mich fragen, ist einer der wichtigsten Faktoren überhaupt die Kultur. Dieses Gefühl von Dringlichkeit. In Europa haben brillante Studierende heute eine sehr bequeme Wahl. Sie können einfach für Siemens, BMW oder Mercedes arbeiten. Diese Konzerne wirken aber oft wie ein dichter, alter Wald. Sie sind so groß, dass sie dem Boden darunter das gesamte Sonnenlicht nehmen und kaum etwas Neues wachsen lassen. Israel ist ein junges Land. Wir hatten diese festgefahrenen Strukturen nicht. Das hat den nötigen Freiraum für Start-ups geschaffen, weil das System nicht von den großen Playern dominiert wurde. Das ändert die gesamte Perspektive. In Israel ist es fast schon das geringere Risiko, Unternehmer zu werden, weil so viel Kapital und Unterstützung verfügbar sind. In Europa hingegen wird das Gründen oft noch als extrem riskant wahrgenommen, weshalb die meisten lieber in die Sicherheit der Großkonzerne flüchten. Wir können Strukturen in Städten und Unis bauen, aber entscheidend ist die Kultur. Wir müssen das Risiko umarmen, Erfolge von Gründern feiern und dürfen niemanden bestrafen, nur weil er einmal gescheitert ist. In der Wissenschaft geht man in Deutschland oft große Risiken ein, aber sobald es um das Finanzkapital geht, seid ihr immer noch extrem konservativ.
But I think when it comes to capital, you are still extremely conservative.
Wir werden das Thema Wagniskapital in dieser Folge noch aufgreifen. Doch zunächst möchten wir beim Vergleich mit internationalen Innovationsökosystemen bleiben. Wir blicken in die USA. Was können sich deutsche Hochschulen und Universitäten dort abschauen? Die Unipreneurin und Professorin Tessa Flatten aus Dortmund findet Folgendes inspirierend.
Stanford hat es einfach unfassbar gut hinbekommen, dass egal welchen Fachbereich ich als Student studieren möchte, ich habe immer im Kopf, dass ich auch ein Geschäft darum gründen kann, also dass ich entrepreneurial bin. Die haben faktisch dieses Entrepreneurial schon als DNA in den Studierenden, die sie rekrutieren. Dann kommt das in Kombination mit den schon erfolgreichen Gründern, die Stanford-Alumni sind und den Juniorinnen helfen können dazu. Ich finde, das ergibt einfach eine wunderschöne Dynamik, die dann auch durch Mentoring und Vorbilder funktioniert. Und wenn man aus dem Stanford-Campus rausfährt und man fährt die University Avenue runter, sieht man direkt 10 große Venture-Capital-Firmen, die direkt in der Nähe des Campuses sind. Das heißt, da können die Studierenden direkt Geld bekommen. Also es wird einfach machbarer, dieses Unternehmen auch zu gründen. Und natürlich gibt es da auch viel mehr Erfolgsstories und Netzwerk. Sprich den doch mal an, der hat damals dem Geld gegeben. Und dann kann man sich auf jeden Fall das Mindset abschauen. Also Unternehmertum ist was sehr Positives. Es hat einen positiven Impact auf die Gesellschaft. Und Unternehmer werden einfach als was Wichtiges für die Gesellschaft angesehen. Und die Studierenden sind einfach noch sehr hungrig und getrieben und wollen auch in diesen Wettbewerb gehen und wollen auch gewinnen. Und das halt mit ihrer Unternehmensidee.
Genau diesen Hunger, diesen Gründergeist braucht es auch in Deutschland. Doch der kommt nicht einfach so. Hierfür sollten sich Menschen einsetzen. Die Unipreneure gehen da mit gutem Beispiel voran. So auch Stepan Stubner. Er ist Lehrstuhlinhaber an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Dort hat der Professor an der Hochschule ein herausragendes Entrepreneurship-Ökosystem maßgeblich mit aufgebaut. Für mehr Gründergeist an Hochschulen hat Professor Stubner 2 Vorschläge.
Aus meiner Sicht gibt es 2 Themen, die noch besonders ausbaufähig sind und die aber einen großen Impact haben würden. Das eine ist, noch viel stärker mit Vorbildern zu arbeiten, noch viel stärker Unternehmer reinzubringen, mit den jungen Menschen zu reden, seien es Studierende, seien es Forscher, um zu zeigen, guck mal, es gibt mich, ich bin wahrscheinlich nicht so viel älter und ich habe es auch gemacht. Und mir geht's gut. Einfach um positive Vorbilder zu geben. Positive Vorbilder, die dann auch, aber auch Feedback geben, ins Mentoring gehen, ins Coaching gehen. Plus der zweite Punkt ist, wir brauchen aus meiner Sicht mehr Mikrofinanzierung am Anfang. Die Gründung, die ein paar hundert Euro kostet, die erste Marketingkampagne, der erste Prototyp, hierfür Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen. Da rede ich noch nicht von Venture Capital Geld, da rede ich noch nicht von Business Angel Geld, sondern so die ersten Schritte zu ermöglichen, dass man sich das auch mal traut, dass man das auch befördert.
Die 20 aktuell ausgezeichneten Unipreneure haben viele gute Einblicke und Vorschläge. Sie bringen das Unternehmertum an Hochschulen seit Jahren voran. So helfen sie auch, starke Netzwerke zwischen Hochschulen, Unternehmen, Investoren, Stiftungen und der Politik aufzubauen. Denn es geht darum, dass das volle Potenzial der akademischen Forschung in der Wirtschaft und Gesellschaft ankommt und dort auch wirksam wird. Tessa Flatten.
Ich glaube, dass man den Unipreneur-Preis auch so verstehen kann, dass es eigentlich ein Preis ist, der Leute auszeichnet, die sich für ein Gründungsökosystem einsetzen. Also das sind alles keine Einzelkämpfer, sondern es sind alles Teamspieler. Und genau das ist Entrepreneurship und der Aufbau von so einem Entrepreneurial Ecosystem. Das ist ein Teamsport, wo es ganz viele Akteure braucht und wo es halt auch Akteure braucht, die andere miteinander verknüpfen. Und das ist halt Gesellschaft, Politik, das sind Firmen, das ist aber auch Stadtentwicklung. Also man muss wirklich Hand in Hand gehen und das Ganze entsteht nicht durch einzelne, sondern immer nur durch eine breite Masse an Leuten.
Wohin ein gutes Zusammenspiel führen kann, zeigt das Kendall Square in Cambridge, Massachusetts in den USA. Das Kendall Square gilt als das weltweit führende Innovationsökosystem für Medizin und Pharmazie. Es befindet sich in Nachbarschaft des berühmten MITs. Brido Agrawal kennt das Kendall Square als Mediziner, Gesundheitsökonom und Gründer gut. Sein Startup Iovando Health ist dort ansässig. Brido Agrawal ist gebürtiger Berliner und besuchte, wie Benjamin Soffer, das zweite Jahrestreffen von Unipreneurs. Dort erzählte der Gründer von den Anfängen des Kendall Square, das sich selbst als the most innovative square mile on earth bezeichnet.
Das ist ein sehr kleiner, auch physisch kleiner Raum, der auch noch nicht sehr alt ist. Die Anfänge wurden so in den 60er bis 80er Jahren gelegt. Alles im Umkreis des MITs. Daraus entstanden, dass ein NASA-Forschungsprogramm gestoppt wurde. Dadurch sind sozusagen Gebäude im Umkreis des MIT entstanden, die einen Leerstand hatten. Und das MIT hat dann begonnen, einfach diese Räumlichkeiten, die alle in unmittelbarer Nachbarschaft waren, zu nutzen und Spin-Outs dort anzusiedeln. Und das war damals noch relativ günstig und es hat sich dann nach einer gewissen Zeit die forschende pharmazeutische Industrie dort angesiedelt, die natürlich auch Zugang zu diesem Know-how haben wollten, aber auch gleichzeitig natürlich auch Jobs angeboten haben. Sie haben dann Venture Capital in einer gewissen Zeit dort dann auch aufgebaut, was sehr fokussiert in bestimmte Bereiche investiert, im Bereich jetzt der Biotechnologie und Pharmazie. Also es ist sehr spezialisiertes Kapital, was quasi in dieses Know-how fließt. Und sie haben natürlich die Krankenhäuser, weltweit führende Krankenhäuser in der Boston Area mit den Harvard Teaching Hospitals, die in der Lage sind, sozusagen als Reallabor für die Entdeckungen zu dienen, die aus diesen Bereichen kommen. Und das ist sozusagen ein Beispiel für ein Ökosystem, wie es ein Stück weit aus einem anderen Zweck heraus für etwas angewandt wird, was heute sicherlich die Herzkammer der medizinischen Forschung ausmacht.
Könnte man das Innovationsökosystem Kendall Square so nicht auch anderswo aufbauen?
Ich glaube nicht, dass man das so kopieren kann. Ich bin ohnehin nicht so der Meinung, dass man Ökosysteme nach einem gewissen Rezept vollkommen intentional bauen kann. Man kann sie gestalten, aber das muss immer angepasst werden auf die Region, in der das Ökosystem sich befindet. Es muss eine gewisse Durchlässigkeit herrschen zwischen dem akademischen Sektor und dem privaten Sektor. Und es gibt ein sehr schönes Buch, was vor 2-3 Jahren über das Kendall Square erschienen ist. Da wird ein Prinzip beschrieben, deswegen mache ich es mir nicht zu eigen, ist aber ein Zitat, The Human Collision, die ermöglichen in einem guten Ökosystem, dass Menschen, die vielleicht so nicht aufeinandertreffen, ja, miteinander kollidieren und dadurch sehr unkonventionell und neu über Probleme nachdenken und vielleicht daraus auch was machen, weil sie aus unterschiedlichen Ecken kommen. Und das ist, glaube ich, sehr befruchtend. Und dazu braucht es eine physische Nähe auch. Ich glaube, das ist im Kendall Square damals extrem gut gelungen.
Wer ein exzellentes Innovationsökosystem entwickeln und skalieren möchte, sollte strategisch vorgehen. Doch wie gelingt dieser Prozess in der Praxis mit all den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren? Eine wichtige Frage, die der Stifterverband aufgegriffen hat. Marthe Sibyl Kessler erklärt uns die Hintergründe. Sie ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung des Stifterverbandes und Co-Leiterin der Abteilung Programm und Förderung.
Der Stifterverband glaubt, dass wir besser werden müssen in diesem Bauen und dass wir das bisher eigentlich noch nicht gut machen. Wir haben Förderstrukturen, also wenn wir jetzt gucken, was wir auch auf Bundesebene beispielsweise fördern, da geht es ganz häufig darum, dass wir sagen, wir haben Projekte, die gefördert werden oder wir unterstützen Patente, Publikationen und das sind meistens Einzelaktionen, aber wenn man schaut, wie können wir eigentlich regionale Ökosysteme analysieren und betrachten und welche unterschiedlichen Komponenten gibt es, die ein Ökosystem ausmachen, dann kann man sehr strategisch auch vorangehen. Und gerade diese strategische Orchestrierung braucht es auch, um wirklich langfristige Netzwerke aufzubauen und dann auch zu schauen, wie können wir Spillover-Effekte generieren.
Für all das reicht die übliche Transferstrategie einer Hochschule nicht mehr aus. Die Aktivitäten sollten darüber hinausgehen, wie Marthe Sibyl Kessler erklärt.
Häufig ist es so, im Transferkompass des Stifterbands zeigen wir, dass 60% der Hochschulen eine Transferstrategie haben und das ist natürlich super, aber da ist immer noch Luft nach oben und wir müssen eher schauen, dass wir missionsorientiert in der Region wirken. Also wo wollen wir einen Fokus drauf setzen, sei es beispielsweise KI oder Gesundheit oder Kreislaufwirtschaft und hier können wir dann ganz gezielt schauen, wie kommen wir dahin, dafür brauchen wir Roadmaps.
Der Stifterverband entwickelte eine Art praxisorientierten Werkzeugkasten, das Stifterverband Innovation Ecosystem Framework. Es entstand in Zusammenarbeit mit exzellenten Partnern, der Unternehmer TUM in München und deren Learning and Exchange Center for Innovation and Entrepreneurship Practice. Marthe Sibyl Kessler erzählt uns, was der Stifterverband sich davon erhofft.
Durch unser Innovation Ecosystem Framework haben wir ein Tool, wo wir sagen können, das sind genau die Komponenten, die es braucht. Die Region hat einen bestimmten Reifegrad, sie hat bestimmte Akteure, die zusammenkommen und unterschiedliche Komponenten, die wir gezielt anschauen können. Und wenn wir da besser sind, sozusagen das übergeordnete Bild und die Vogelperspektive einzunehmen und strategisch zu orchestrieren, dann können wir auch wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube, da ist jetzt auch der richtige Moment für.
Das Orchestrieren und das Skalieren können beginnen. Ergänzt wird alles durch ein neues Programm auf Bundesebene. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie möchte die Anzahl und Qualität wissenschaftsbasierter Ausgründungen selbst erheblich steigern. Dafür startete das Ministerium 2025 den Exist-Leuchtturm-Wettbewerb Startup Factories. Jetzt werden im Umfeld gründungsstarker Hochschulen und Forschungseinrichtungen 10 solcher Startup-Factories aufgebaut. Oliver Hunke betreut das Programm und erzählt uns mehr. Er ist beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der Referatsleiter für innovative Gründung.
Wir wollen neue regionale Startup- und Innovationshubs auf den Weg bringen. Nach dem Vorbild, was es zum Beispiel in München schon gibt, die Unternehmertum, ist ja bekannt als einer der europaweit führenden Innovationshubs und sowas Ähnliches soll auch aufgebaut werden an 10 verschiedenen Stellen in Deutschland. Also sehr stark unternehmerisch orientierte Gründungsförderung, hochschulnah und in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft.
Die Startup Factories sind privatwirtschaftlich und unternehmerisch aufgesetzt. Oliver Hunke erklärt, warum.
Sie agieren außerhalb der Hochschulentscheidungsstrukturen, sind dadurch schneller und agiler. Also die Hochschulen sind ja bisher auch schon aktiv im Bereich Gründungsunterstützung. Die können das aber nur bis zu einem bestimmten Punkt machen. Im Grunde, die können im Bereich Education unterwegs sein, Qualifizierung, Sensibilisierung, können auch Gründungsberatung machen. Aber wenn die Unternehmen dann gegründet sind, dann bewegen sich die Hochschulen natürlich im wirtschaftlichen Bereich. Und da werden dann ihre Möglichkeiten eingeschränkt. Da können dann die Startup-Factories gut anknüpfen und können praktisch auch die gegründeten Startups aus den Hochschulen raus beim Weg in den Markt rein begleiten, Gespräche mit Investoren, Anleihern, die frühphasige Finanzierung mit unterstützen. Das sind also die Möglichkeiten, die die Factories haben.
Laut Bundesministerium haben sich bereits insgesamt 126 Hochschulen und Forschungseinrichtungen hinter den 10 Startup Factories versammelt. Mindestens 144 Finanzierungs- und Kooperationspartner aus der Wirtschaft stellen insgesamt rund 110 Millionen Euro an privaten Geldern bereit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie finanziert selbst jede Startup Factory mit bis zu 10 Millionen Euro. Dieses Geld fließt allerdings nur, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist. Oliver Hunke.
Die Factories müssen mindestens 50% privat finanziert werden. Und die Resonanz der Privatwirtschaft war ja auch sehr gut. Also wir haben sehr viele Industrieunternehmen, sehr viele Mittelständler, Mäzene, private Stiftungen, die sich engagieren. Ich glaube, durch diese privaten Akteure, da bekommt die Gründungsarbeit nochmal einen ganz anderen Impuls, einen ganz anderen Drive.
Es bleibt noch das Themenfeld Wagniskapital. Wir haben Matthias Hilpert gefragt, wie sich das Venture Capital für die Gründerszene hierzulande entwickelt hat. Er hat die Initiative Unipreneurs mitgegründet und ist CEO der Investmentfirma MH2 Capital.
Ich würde sagen, da haben wir in den letzten 10 Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht in Deutschland, in Europa. Es ist wirklich genug Geld in der Frühphase vorhanden. Es ist mehr der Fall, dass wir dann später, wenn es wirklich große Finanzierungsrunden sind, 100 Millionen und mehr, dann ist oftmals noch der Fall, dass ausländische Kapitalgeber notwendig sind. Aber auch da gibt es von der Regierung, aber auch von der privaten Seite her schon Bestrebungen, sich mehr und mehr auch in Europa noch aufzustellen.
Matthias Hilpert erklärt, wie Gründungsökosysteme und die Vergabe von Wagniskapital zusammenhängen.
Also das Ökosystem an sich ist natürlich die Voraussetzung für so ganz große Finanzierungsrunden, weil es sich über viele Jahre, wenn nicht sogar Dekaden, die Investorenlandschaft so aufbauen muss, dass dann auch die Fonds groß genug sind, müssen dann meistens Milliardenfonds sein, nicht mehr Hunderte von Millionen, um das zu erreichen. Aber das funktioniert nicht, ohne dass schon ein großes Ökosystem da ist, weil es eben sehr lange Zeit braucht, auch für die Investoren immer wieder das Geld zu investieren und dann natürlich auch ihre Exits zu bekommen, ihren eigenen Investoren diese Gelder auch wieder zurückzuzahlen und dann erst sozusagen größere Fonds auch zu raisen, aufzubauen und dann natürlich auch die Möglichkeit zu haben, 100 Millionen zu investieren und nicht nur eine. Ich glaube, man kann sagen, dass in Deutschland München und insbesondere Berlin die zwei Hauptsysteme sind, die heute schon auch über viele Jahre aufgebaut wurden. Und man kann auch sehen, dass jetzt das erste Mal Milliardenfonds aus Europa aufgebaut wurden. Also das ist natürlich jetzt 10, 20 Jahre in der Mache, aber auch in anderen Ökosystemen und mit anderen Startup-Factories, die gebaut wurden, ist es jetzt eine Möglichkeit aufzubauen. Es dauert dann 10, 20 Jahre, bis das der Fall ist, aber das ist das Ziel.
Der Investor Matthias Hilpert empfiehlt, dass Gründungsökosysteme ihren Erfolg messen sollten. Hier gibt es ein Qualitätskriterium, das wichtig werden könnte. Aus Sicht von Matthias Hilpert wäre diese Kennzahl sehr gut als Key Performance Indicator, also KPI, für Wagniskapitalgeber geeignet.
Den Erfolg zu messen von Ökosystemen ist sehr wichtig, weil dann die Resultate sozusagen zum Vorschein kommen. Und heute wird ja oft fokussiert auf, wie ist die Uni in der Forschung? Wie gibt es Startups aus der Uni, die sich sozusagen daraus entwickeln? Und ich glaube, man sollte auch nochmal darauf fokussieren, welche Startups auch welche Finanzierungen bekommen, weil das ein gewisses Qualitätskriterium auch ist. Und es ist natürlich wichtig, große Unternehmen zu bauen mit Finanzierung. Und wenn wir dann wissen, aus welchen Ökosystemen welche Startups mit Finanzierungen auch gebaut werden, ist das meines Erachtens sehr, sehr kurzfristig eines der besten KPIs, die man messen kann. Also ich denke, wenn man diese Messungen macht, dann hat es natürlich auch einen Impact für den weiteren Aufbau des Ökosystems. Und natürlicherweise fließen Investorengelder tendenziell eher zu den erfolgreicheren Ökosystemen. Insofern ist auch diese Messzahl sehr wichtig.
Wie sich die deutschen und europäischen Gründungsökosysteme entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Matthias Hilpert erwartet unter ihnen einen gesunden Wettbewerb.
Der Wettbewerb zwischen den Ökosystemen, auch den regionalen Ökosystemen, ist existent und der ist gut auch so. Ist ein positiver Wettbewerb, weil man sich natürlich auch jeweils abschauen kann, was macht das eine Ökosystem besonders gut, was kann man selbst noch verbessern. Und damit sind alle Ökosysteme auf dem Weg nach oben sozusagen. Also ist ein sehr, sehr guter Wettbewerb und der ist auch gewollt. Genauso wie der Wettbewerb zwischen den Investoren, genauso wie der Wettbewerb auch zwischen den Gründern und den Startups selbst.
Ich hoffe, euch hat unser Streifzug durch das Thema Innovationsökosysteme und Gründungsökosysteme gefallen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Das heißt, noch nicht ganz, denn wir starten im Podcast hier eine kleine Abschlussrubrik. Die gute Zutat fürs Gelingen. Wir wollen erfahren, was die Menschen, mit denen wir sprechen, optimistisch stimmt für die Zukunft. Heute fragen wir den Unipreneur Gerhard Fettweis. Er ist Professor an der TU Dresden, forscht an innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien und als Unipreneur hat er selbstverständlich viele Startups mit auf den Weg gebracht.
Also meine Hoffnung ist wirklich in der neuen Generation. Die neue Generation ist wieder aufmüpfig, die geht auf die Straße. Ob man das politisch sinnvoll hält oder nicht, das halte ich für zweitrangig, weil ich gehöre auch zu einer Generation, wir sind auch auf die Straße gegangen. Und das heißt, sie setzt sich mit der Politik auseinander, sie setzt sich auseinander mit der Zukunft der Welt, mit der Biodiversität, was auch immer das Thema ist. Ich als 20-jährige, 30-jährige Frau oder Mann, der ich dann bin, will selber wieder aktiv werden und sag nicht, ich brauche eh nichts machen, weil es passiert nichts. Und ich sehe das an meinen Studierenden, ich sehe das an den Promovierenden und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit rede, da brauche ich nicht nur nach Dresden gucken, sondern wirklich deutschlandweit, zum Teil sogar weltweit, entdecken die dasselbe, dass die neue Generation aufwacht, die Zukunft die Hand nehmen will und tatsächlich sich interessiert für Themen, die dann tatsächlich auch zukunftsweisend sind. Deshalb meine große Hoffnung ist wirklich, dass die Generation, die bald oder aktuell anfängt, in den Arbeitsmarkt zu gehen und bald da reingeht, dass die Deutschland nochmal richtig nach vorne bringen kann.
Da kann man Gerhard Fettweis nur zustimmen. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wichtige Links zu den im Podcast genannten Projekten und Programmen und auch speziell zu den Programmen und Papieren des Stifterverbandes findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. So auch zum Stifterverband Innovation Ecosystem Framework. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Think and Do. Thank you.